Hi, ihr hört Nachgehört, den Podcast von eurem Campusradio Gehört. Mein Name ist Marlena und ich sitze heute hier mit einer neuen Stimme, mit Kiran. Hallo Kiran, schön, dass du da bist.
Hallo Marlena, schön hier zu sein.
Heute haben wir ja ein ganz buntes Programm vor uns, denn wir hören in Beiträge der letzten Sendung des letzten Jahres und in Beiträge der gestrigen Sendung.
Ja, ich muss sagen, dass ich auf die Beiträge auch schon sehr gespannt bin. Unter anderem setzen wir nämlich unsere Reihe Gehört international fort. Ebenso wird auch unsere Reihe Schon gehört fortgeführt, wo ich dann womöglich erfahre, was Hyperpop ist. Aber ich persönlich freue mich am meisten auf den Beitrag, den wir als erstes hören. Das ist nämlich ein Beitrag über die letzte Blindgängerentschärfung in Göttingen. Da habe ich zusammen mit meinem Kollegen Leon dran gearbeitet. Ich hatte zunächst einen Beitrag gemacht, wo ich mit dem Sprengmeister Thorsten Lüdicke telefoniert habe, der die Bombe entschärft hat. Und ihr hört jetzt nun den zweiten Beitrag von Leon, wo er sich mit dem Bauarbeiter Tino Ibold unterhalten hat, welcher er durch Zufall auf den Blindgänger gestoßen ist, der zuletzt in Göttingen entschärft wurde.
Stellt euch vor, ihr arbeitet auf einer Baustelle und sitzt in eurem Bagger. Ihr stoßt auf einen harten Gegenstand und plötzlich liegt eine 5 Zentner Fliegerbombe auf eurer Schaufel. Genau das ist dem 47-jährigen Bauarbeiter Tino Ebold aus Meinhard am 7. Oktober passiert.
Wir haben morgens angefangen, so gegen 7.30 Uhr im Botanischen Garten, und nach der Ausnahme von einigen Löffeln Boden bin ich dann auf einen Widerstand in der Erde gestoßen. Und da ja sich etwas weiter weg ein altes Bauwerk gefunden hatte, habe ich gedacht, es handelt sich um ein Restfundament davon. Und habe beim Ausbaggern immer wieder, bin ich dagegen gestoßen, bis ich dann irgendwann im Löffel hatte und ich dann den Löffel auf den LKW entleert habe, habe ich gesehen, um was es sich eigentlich handelt.
Aber was ist das eigentlich für ein Gefühl, auf eine Bombe zu stoßen? Tino Ibold beschreibt das so.
Als das Ding aus dem Löffel gekullert ist, habe ich erstmal für 2 Sekunden den Atem angehalten, weil ich auf den Knall gewartet habe. Aber als ich da die Schockstarre gelöst habe, habe ich mich wieder rumgedreht und hatte kurz mit meinem Kollegen, der am Kran stand, Kontakt und war das eine Bombe? Es sah so aus. Und dann haben wir dann schnellstmöglich das Gelände verlassen und die Polizei verständigt.
Mittlerweile habe er das alles etwas verarbeitet, wenngleich die Bombe ihn zunächst nicht losließ.
Ich denke jetzt auch nicht weiter darüber nach, was wäre wenn oder was hätte passieren können. Das war in den ersten 14 Tagen schlimm. Da war die Bombe abends der letzte und morgens der erste Gedanke. Man kennt die Auswirkungen von so einer Explosion nicht und man weiß nicht, was hätte im Endeffekt passieren können. Deswegen lässt sich das auch ein bisschen schneller verarbeiten. Ich würde schon sagen, dass ich den als zweiten Geburtstag sehen könnte, weil im Endeffekt haben ja viele, viele glückliche Umstände dazu geführt, dass wir alle noch am Leben sind, und wird da wahrscheinlich auch eine zweite Feier starten.
Tino Ibold arbeitet weiterhin als Baggerfahrer. Hat er nun ein mulmiges Gefühl, wenn er auf einen harten Gegenstand im Boden stößt?
Das eher nicht, aber ich achte jetzt schon mehr auf Bodenveränderungen. Also wir sind vom Kampfmittelräumdienst dann im Nachhinein auch so ein bisschen geschult worden, wie man erkennen kann, ob es sich um Einschlagtrichter von so einer Bombe handelt. Und von daher, wenn dann wirklich im Graben bei Ausschachtarbeiten mal eine andere Bodenklasse oder eine Bodenverfärbung auftritt, dann ist man auch ein bisschen vorsichtiger und lässt das mal einen Kollegen vorsichtig gucken, um was es sich da handelt oder ob da irgendwas versteckt sein könnte.
Im Nachhinein hat sich der Kampfmittelräumdienst nochmal mit den BauarbeiterInnen beschäftigt und ihnen Tipps zum Erkennen potenzieller Fundorte gegeben. Wer sich allerdings nicht so sehr für die BauarbeiterInnen interessiert habe, das sei die Stadt Göttingen.
Wir waren ja da nun in einer absoluten Ausnahmesituation, ne, und in akuter Lebensgefahr. Und ich fand es eigentlich im Nachhinein ein bisschen traurig, dass da von der Stadt Göttingen sich niemand mal, sag ich mal, für uns Zeit genommen hat oder mal vorbeigekommen ist und hat mal gefragt, wie es uns geht, oder hat sich nur mal nach uns erkundigt. Und weder jetzt jemand aus dem Rathaus noch von der Bauleitung von der Stadt Göttingen war eigentlich so gut wie gar keine Anteilnahme oder so ein bisschen Mitgefühl zu spüren, dass man im Prinzip als Bauarbeiter oder als Mensch, sag ich mal, so gut wie nichts wert.
Das ist ein ziemlich harter Vorwurf an die Stadt Göttingen. Die Stadt, vertreten durch Pressesprecher Dominik Kimjon, sieht das etwas anders. Laut Dominik Kimjon habe es zwischen dem KBD und dem Baggerfahrer ein Gespräch gegeben. Zudem seien die Bauarbeiten am Evakuierungsort gestoppt worden. Ein konkretes Seelsorge- oder Beratungsangebot habe es von der Stadt aus nicht gegeben. Man sehe da den Arbeitgeber in der Pflicht. Dazu sagte Peggy Wiegand aus der Geschäftsleitung der Baufirma Kühlmerbau, dass man nach dem Vorfall mit Tino Ibold gesprochen habe und sich mit ihm ausgetauscht habe. Neben finanzieller Unterstützung habe man auch Seelsorge angeboten, das sei aber nicht für nötig befunden worden. Der Arbeitgeber kam seiner sogenannten Fürsorgepflicht also nach. Trotzdem ist es fraglich, ob die Stadt als Bauherr nicht auch eine gewisse Fürsorgeverantwortung hat.
So, das war ein sehr spannender Beitrag von unserem Kollegen. Und so langsam nähert sich zwar auch der Januar schon wieder seinem Ende, allerdings hat das Jahr ja eigentlich erst seit kurzem begonnen. Marlena, wie bist du denn so ins neue Jahr gestartet?
Auch eigentlich ganz gut. Ich habe mich vorhin richtig gefreut, als es angefangen hat zu schneien. Sind ja doch nochmal sehr weihnachtliche Gefühle, die hier in einem aufkommen. Ich habe auch meine Weihnachtslichterkette noch gar nicht abgehängt, weil ich es noch so schön finde. Und wir haben, wie gesagt, auch noch Beiträge aus dem letzten Jahr für euch. Und dazu zählt auch ein Weihnachtsbeitrag von Luise und Lynn. Die beiden haben nämlich Vanillekipferl gebacken. Und da hören wir jetzt mal rein.
Lynn, deine Küche ist so schön groß und ich bin fast schon ein bisschen neidisch, weil meine Küche ist ganz, ganz klein. Deshalb habe ich es in der Vorweihnachtszeit leider gar nicht so geschafft, groß zu backen. Ich habe nämlich auch gar nicht so einen tollen Herd wie du.
Danke, deswegen sind wir heute auch hier in der Backstube L&L, Luise und Lynn. Ich bin mal ganz gespannt, wie so das Rezept wird. Was machen wir heute überhaupt?
Wir machen heute Vanillekipferl und wir sind auch noch ganz festlich eingekleidet. Lynn hat einen schönen
schöne
roten Haarreifen.
Ja, sehr weihnachtlich. Und du hast einen sehr schicken weihnachtlichen Pulli.
Der klingelt sogar.
Wir können ja einfach mal mit dem Rezept starten. Und zwar brauchen wir als erstes 125 Gramm Weizen oder Dinkelmehl.
125 Gramm.
Danach mache ich schon mal eine Prise Salz rein. Wie war denn dein Weihnachtsfest so? Ich meine, wir stehen ja jetzt so ein bisschen zwischen den Jahren. Silvester steht vor der Tür, der Weihnachtsstress ist um. Wie hast du Weihnachten empfunden oder verbracht?
Also ich sehe Weihnachten immer als ein sehr entspanntes Fest an. Deshalb war das für mich so ein bisschen abschalten und einfach mit meiner Familie. Hey, das sind genau 125 Gramm.
Wow, okay.
Ah, krass. 126.
Ja, durch mein Salz.
Okay. Also ich hatte ein sehr entspanntes Weihnachtsfest mit meinen Eltern, mit meiner Schwester und mit meinen Großeltern und meiner Tante. Wir haben lecker gegessen.
Was habt ihr gegessen?
Bei uns gibt es Heiligabend immer so klassisch Kartoffelsalat und Würstchen.
Ja, das Traditionelle, würde ich sagen.
Lauter
ja.
Kleinigkeiten. Und am ersten Weihnachtsfeiertag gibt es bei uns immer Gans. Die macht mein Opa.
Mhm.
Mit Rotkohl und Klößen.
Mhm.
Am zweiten Weihnachtsfeiertag hat mein Papa gekocht. Und da gab es eine Flugente.
Wir brauchen noch einen halben Esslöffel Maisstärke oder Puddingpulver. Wir nehmen hier mal Puddingpulver, weil ich habe keine Speisestärke.
Vanillepuddingpulver.
Vanillepuddingpulver wegen Vanillekipferl. 75 Gramm gemahlene Mandeln. So.
Ich rühre das schon mal um.
Ja.
In der Zwischenzeit haben wir schon mal den Puderzucker reingemacht und wir haben es ein bisschen mit Zucker aufgefüllt. Das könnt ihr dann, glaube ich, machen, wie ihr möchtet. Und jetzt packen wir noch vegane Butter dazu.
Genau, 115 Gramm vegane Butter, weil unser Rezept ist vegan. Ihr könnt es natürlich dann nach Belieben auch nicht vegan machen. 115 Gramm Margarine. Und dann sehen wir uns gleich wieder, weil danach muss der Teig 15 Minuten im Kühlschrank kühlen. In der Zeit könnt ihr wahrscheinlich schon mal die Küche aufräumen.
So, der Teig war jetzt für ungefähr 20 Minuten im Kühlschrank und jetzt haben wir die Vanillekipferl in diese typische Kipferlform geformt und jetzt sind sie
12 Minuten im Backofen, bis die so ein bisschen braun werden. Da müsst ihr ein bisschen drauf achten, dass die nicht verbrennen, aber dass die gut durch sind, damit die nicht brechen.
Bei wie viel Grad sind die jetzt im Ofen?
180 Grad, 12 Minuten.
Ja, und während die jetzt hier noch im Ofen vor sich hin backen, würde ich gern von dir mal wissen, wie du so Silvester verbringst.
Oh, das ist ein Thema. Also ich habe Silvester Geburtstag und ich muss sagen, für mich war Silvester irgendwie nie so das Silvester, was das, glaube ich, für andere ist, weil das halt immer mein Geburtstag war. Das heißt, ich habe das nie mit Neujahr verbunden oder mit irgendwie, ja, das neue Jahr startet, ich mache mir Vorsätze oder so, sondern das war halt immer einfach mein Geburtstag, irgendwie so mein Tag und ja, abends bin ich dann meistens trotzdem noch zu feiern gegangen, wo mich zum Glück alle irgendwie, mir alle irgendwie gratuliert haben, aber ich habe da irgendwie nie ein großes Ding draus gemacht, weswegen ich diesen Hype, glaube ich, noch nicht ganz so nachvollziehen kann. Ich glaube, das ist ein bisschen Stress, den sich die Leute vielleicht machen, dass sie irgendwie an Silvester irgendwo hingehen müssen. Ja, aber ich finde es trotzdem immer sehr schön. Und bei dir?
Ich werde dieses Jahr sicherlich nicht mit meinen Eltern zusammen Silvester feiern. Ich bin nach Weihnachten zurück nach Göttingen gefahren. Und ja, mal schauen. Also normalerweise haben wir immer Raclette gemacht und gucken dann so die Klassiker im Fernsehen.
So das Typische, ja.
Dinner for One kennt, glaube ich, jeder. Aber mal schauen, wie es dieses Jahr wird, weil wir gehen ja dieses Jahr das auch alles ein bisschen ruhiger an wieder. Die Vanillekipferl explodieren gerade für mich im Ofen.
Das sieht sehr lustig aus.
Frisch aus dem Ofen und bepudert mit Puderzucker und ein bisschen Zimt. Und es riecht einfach unglaublich gut.
Unglaublich lecker. Wollen wir einfach mal probieren und gucken, was wir gemacht haben?
Wir probieren das jetzt.
Ich bin sehr. Ich reiche mal einen über.
Am besten zu genießen, wenn sie noch warm sind.
Genau. Perfekt. Richtig gut. Haben wir sehr gut hingekriegt.
Hat richtig Spaß gemacht, mit dir zu backen.
War richtig schön. Können wir gern wiederholen. Ich würde sagen, damit verabschieden sich die Backstube L&L.
Wir wünschen euch
einen guten Rutsch ins neue Jahr 2022. Bis bald!
Ja, jetzt im neuen Jahr angekommen, stehen ja auch wieder die Uniwahlen an. Hast du denn schon gewählt?
Ja, habe ich tatsächlich. Ich habe sofort die erste Gelegenheit genutzt und sofort am Montag meine Stimme abgegeben. Wie sieht es denn mit dir aus?
Ich habe auch gewählt. Und ich habe mir auch letzte Woche die Podiumsdiskussion angehört. Da haben nämlich Vertreter der Hochschulgruppen gemeinsam gesprochen und diskutiert, organisiert von Gehört. Und das könnt ihr auch auf Spotify übrigens nachhören. Das ist auch heute online gekommen.
Abgesehen von der Aufzeichnung unserer Podiumsdiskussion findet ihr auf Spotify auch Musikplaylists, die von uns zusammengestellt wurden. Unter anderem befassen wir uns da auch mit dem Musikgenre Hyperpop, von dem ich persönlich bis vor kurzem noch gar nichts gehört habe. Und für diejenigen, denen es auch so geht, hat unsere Kollegin Elina einen sehr schönen Beitrag zusammengestellt, um euch dieses Genre ein wenig näher zu bringen.
Hyperpop. Vielleicht habt ihr schon mal etwas davon gehört, vielleicht auch nicht. Es ist ein Musikgenre, das ca. 2013 seinen Start hatte. AJ Cook, Sophie und das britische Musiklabel PC Music gelten dabei als Wegbereiterin und haben den Sound stark geprägt. Heutzutage gibt es weltweit viele MusikerInnen, die sich als Hyperpop verstehen und mischen Genres wie Techno, Pop, Rock, Metal, Trap und mehr. Es gibt dabei keine Grenzen, denn die Hauptsache ist, dass es Spaß beim Produzieren und Hören machen soll und die Grenzen von Musik ausgetestet werden sollen. Klingt das noch schön? Ist es ansprechend? Oder ist es schon zu viel? Vielleicht geschmacklos oder obszön? Mit all diesen Fragen wird gespielt. Die Antwort liegt dabei bei den ZuhörerInnen. Generell kann aber gesagt werden, dass Hyperpop Popmusik-Klischees aufnimmt und diese dann maximalistisch und dynamisch reinterpretiert. Nun zu einigen typischen Soundelementen. Interessante Texturen und Sounddesign gehören bei Hyperpop-Liedern dazu. Sie können oft etwas seltsam und gewöhnungsbedürftig klingen und sie sind selten im normalen Pop vertreten. Außerdem gibt es häufig Autotune für Stimmen oder allgemein Stimmmanipulation. Das heißt, die Stimmen werden bearbeitet, um höher oder tiefer zu klingen, bekommen Effekte oder mehr Bass. Sie erscheinen dadurch als deutlich künstlich und das ist gewollt. Durch einen fast überwältigenden Bass und eine meist elektronische Liedbasis wird diese Wahrnehmung verstärkt. Darüber hinaus sind Glitch-Elemente und Distortion üblich. Das bedeutet, dass die Sounds ein bisschen verzerrt, verdreht und verzogen klingen. Sie wirken also etwas bizarr und ungewöhnlich. Ansonsten gibt es Elemente von Bubblegum Pop, den 1990ern und 2000ern oder der Y2K-Ästhetik. Passend dazu sind die reichlichen Bezüge zum Internet, Werbung, Popkultur, Spielkonsolen und Konsum in den Songtexten, Musikvideos und Albumcovern. Beispielhaft dafür ist Rico Nasty's iPhone, bei dem von einer Party erzählt wird und gleichzeitig Tamagotchis und iPhones vorkommen. Visuell ist es ähnlich. Die Ästhetik ist meistens übertrieben, mit knalligen Farben, Glitzer, futuristischen Elementen und auffälligem Styling. Es ist Camp, und das ist nicht verwunderlich bei den vielen LGBTQ-MusikerInnen im Hyperpop. Viele der KünstlerInnen kollaborieren miteinander und helfen sich gegenseitig bei der Produktion. Teilweise werden sie sogar außerhalb von Hyperpop bekannt. Hier sind verschiedene MusikerInnen, die schon etwas etablierter sind. Charlie XCX, 100 Gags, Sophie, Dorian Electra, Midwest und Muramasa. Falls ihr noch mehr entdecken wollt, Bei Lady Gagas Chromatica Remix Album namens Dawn of Chromatica wurde jedes Lied geremixt und zwar hauptsächlich von Hyperpop-KünstlerInnen. Dort werden die Facetten von Hyperpop und der Kontrast zu normalem Pop deutlich. Und jetzt kommt Dial Tone von That Kid, Aisha Erotica und Slater. Viel Spaß!
Die Musik können wir euch hier leider nicht vorspielen im Podcast, aber hört doch mal in unsere Playlists auf Spotify rein, da haben wir auch jede Menge Musik für euch zusammengestellt. Nun geht es von der einen Reihe schon gehört zu gehört international, denn Leon hat sich mit einer Studierenden aus Israel unterhalten. Viel Spaß!
Rita lebt jetzt seit fast 2 Jahren in Israel. Sie hat alle Corona-Wellen mitgemacht. Das bedeutete dann auch mal einen Lockdown, bei dem man die Wohnung nur in einem kleinen Radius verlassen durfte.
Corona war in Israel zumindest zu Beginn, glaube ich, mit stärkeren Einschränkungen verbunden, weil wir schon sehr früh in einen sehr strengen Lockdown gegangen sind. Also teilweise nur mit 100 Metern Bewegungsradius. Und mit dem Maske tragen auch im Freien, was teilweise im Sommer, gerade bei so 40 Grad, schon relativ herausfordernd war.
Ganz ähnlich wie auch in Deutschland bedeutete Corona zu studieren über Zoom. Zwischendurch war das Studieren auch in Präsenz möglich. Zurzeit ist alles jedoch wieder auf Online umgestellt worden. Ein Grund, warum auch viel Präsenz möglich war, ist die Impfkampagne in Israel, die schneller voranging als in anderen Ländern.
Warum das mit dem Impfen so schnell ging? Israel hat einfach früher Impfstoff gekauft, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber vor allem war das relativ gut organisiert. Es gab relativ viele Zelte, in denen man sich impfen lassen konnte. Und die Termine wurden sowohl online als auch telefonisch vergeben. Und das hat relativ gut funktioniert. Auch wurde es nach Altersgruppen gestaffelt. Damit sollte eigentlich sichergegangen werden, dass ja die dafür priorisierten Gruppen auch so schnell wie möglich dann eben an Impfstoff kommen.
Wenn man in anderen Ländern leben möchte, muss man dafür oft auch eine neue Sprache lernen. In Israel wird Hebräisch gesprochen. Eine Sprache, die sich mit ihrer Aussprache und Schrift deutlich vom Deutschen unterscheidet. Das hält Rita aber nicht davon ab, gerne in Israel zu studieren.
Mein Studium läuft generell auf Hebräisch, aber es gibt auch die Möglichkeit, Kurse auf Englisch zu wählen. Und ich studiere sehr gern hier. Ich habe das Gefühl, dass das ein sehr spannendes wissenschaftliches Umfeld ist. Und gerade für jüdische Geschichte bringt das natürlich nochmal interessante Perspektiven mit sich und Perspektiven, ja, die sich einfach von denen in Deutschland unterscheiden.
Das Unileben unterscheidet sich laut ihr auch etwas von den Unis in Deutschland, was unter anderem im Uni-Standort deutlich wird. Außerdem habe Israel als vergleichsweise kleines Land auch seine eigenen Vorteile.
Was ich am Unileben hier ganz schön finde, ist, dass es im Gegensatz zu Universitäten in Deutschland tatsächlich eine Campus-Universität ist, also zumindest die Hebräische Universität und ich glaube eigentlich auch die anderen. Und dass deswegen viel intellektueller Austausch oder irgendwie akademische Veranstaltungen eben an einem Ort stattfinden. Wegen Corona kann man das natürlich ein bisschen weniger genießen. Aber das ist auf jeden Fall eine andere Erfahrung. Und weil einfach die Distanzen zwischen den Städten natürlich ganz anders sind als in Deutschland, kann man zum Beispiel in Tel Aviv wohnen und in Jerusalem studieren. Auch wenn man dann natürlich längere Fahrtwege in Kauf nimmt. Aber dafür hat man dann in Tel Aviv zum Beispiel den Strand.
Eine Eigenart des Alltags in Israel ist der Schabbat. In dem jüdisch geprägten Land beginnt die Woche am Sonntag. Dafür endet die Woche im vom Freitagabend bis Samstag gehenden Schabbat, der ein bisschen mit dem deutschen Sonntag zu vergleichen ist. Allerdings geht das Land am Schabbat wirklich in den Stand-by-Modus. Nichts ist offen und selbst öffentliche Verkehrsmittel fahren nicht. Rita wohnt in Tel Aviv. Dort gibt es für den Schabbat noch Busse, was den Zeitraum etwas lebendiger macht als zum Beispiel in Jerusalem. Das Herunterfahren der Stadt hat laut Rita aber auch was Nettes.
Ich finde es eigentlich, es hat auch was Nettes, dass eben die ganze Stadt so runterfährt in Jerusalem. Zumindest als ich dort gewohnt habe, habe ich das auch als positiv empfunden. Aber es ist natürlich sehr schwierig, wenn man Ausflüge machen will am Wochenende. Viele Israelis arbeiten Donnerstag eben bis spät und freitags, vormittags teilweise auch noch. Und dann hat man eigentlich nur 1,5 Tage Wochenende. Und wenn man davon dann einen Tag komplett immobil ist, kann das natürlich zu Frustration führen.
So, ein weiterer sehr spannender Beitrag. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass mich das Land Israel sehr interessiert. Marlena, warst du da schon mal?
Ich war leider noch nicht da, aber ich würde wirklich total gerne mal. Ist natürlich gerade alles noch schwierig, durch die Krise, durch Reisebeschränkungen und so weiter. Corona macht es uns allen nicht leicht. Auch das Studieren ist ja durchs Online-Studium sehr anders geworden.
Ja, die Corona-Pandemie bzw. die damit einhergehende Maßnahmen haben natürlich einiges verkompliziert Und um euch ein genaueres Bild davon zu vermitteln, welche Komplikationen in Bezug auf das Studium entstehen, hat unsere Kollegin Antonia einen sehr ausführlichen Beitrag für euch gemacht, den ihr euch jetzt anhören könnt.
Puh, alles ganz schön stressig diese Woche. Digitale Lehre und trotzdem immer außer Atem. Zwischen Zoom-Meetings, Podcast-PowerPoint-Hybrid-Referaten, Online-Open-Book-Klausuren und Technikproblemen im eCampus ist so ein Lockdown gar nicht so entschleunigend, wie das alle immer behaupten. Wenn dann auch noch der Hochschulsport zumacht und die Kontaktbeschränkungen einen von den Freundinnen fernhalten, kann Studieren ganz schön einsam und belastend werden. Und wie geht's euch so mit dem Studium in der Pandemie?
Tatsächlich habe ich während den Corona-Semestern die ersten sehr, sehr wenig Credits gemacht. Also ich war maßlos überfordert, einfach auch, weil man durch Depression einfach kraftlos ist und auch wirklich nichts auf die Reihe bekommt. Und mittlerweile geht's wieder, aber ich bin da schon so 2 Semester auf jeden Fall zurück mit Credits.
Ich habe es gerade zu Anfang durchaus als belastend wahrgenommen. In der Situation, als man tatsächlich sozusagen einen starken Lockdown hatte und die Kontakte sehr stark auch reduzierte.
Am Anfang hatte ich gar keine Motivation. Dann hatte ich sehr, sehr viel Motivation, ein bisschen zu viel Motivation. Dann habe ich mir zu viel vorgenommen, was auch nicht sinnvoll war, weil es mich halt auch zusätzlich zu der Corona-Situation, die dann noch neu war, sehr gestresst hat. Weil nach so einem Dreivierteljahr, würde ich sagen, habe ich ein gesundes Maß gefunden. Aber ich muss sagen, nach einem Jahr war auch die Luft so ein bisschen raus, was die Vor- und Nachbereitung von anderen Veranstaltungen angeht.
Mentale Gesundheit. Ein Thema, das besonders in der Corona-Pandemie immer weiter in die Öffentlichkeit rückt. Aber schon deutlich länger laufen die Bemühungen, das gesellschaftliche Stigma und die Ignoranz, um das Thema psychische Erkrankung zu bekämpfen. Auch wenn das Schlagwort Mental Health vermeintlich überall durch die sozialen Medien geistert, steckt sehr viel mehr dahinter, als sich auf Instagram eine Maske ins Gesicht zu klatschen und lautstark Selfcare zu proklamieren. Viel wurde im Verlauf der Pandemie über die psychischen Auswirkungen dieser auf Schulkinder geredet. Eine Gruppe wird aber häufig einfach übersehen. Und das sind Studierende. Dabei sind gerade junge Menschen anfällig für psychische Erkrankungen und Probleme. Nach einer Untersuchung des Deutschen Studentenwerks erlebt 1/4 aller Studierenden während des Studiums ernste psychische Schwierigkeiten. Und Corona hat diese Situation sicherlich nicht verbessert.
Gerade in einem meiner Studienfächer wurde vor allem am Anfang sehr, sehr, sehr viel Druck von Seiten der Professoren aufgebaut, was ich unnötig und kontraproduktiv finde, weil vor allem die Leute, die es vielleicht könnten, aber mit der Prüfungssituation nicht klarkommen und unter Stress nicht gut agieren können, ja, die können dann einfach nicht ihr volles Potenzial zeigen, was ich schade finde.
Neben diese immerwährenden Stressfaktoren des Leistungsdrucks und der Prüfungs- oder Versagensängste treten aber für viele Studierende auch noch einige weitere, vielleicht sogar völlig neue Faktoren in der Pandemie. Denn mit der Umstellung auf die Online-Lehre hat sich auf einen Schlag viel verändert. Neue Prüfungs- und Veranstaltungsformate fordern völlig andere Kompetenzen. Auf einmal sitzen Studierende ganz alleine zu Hause am Schreibtisch. Mit ein bisschen Glück finden Veranstaltungen über Zoom statt und Studierende können wenigstens in ein paar andere Gesichter blicken. Häufig laden Dozierende aber auch Videos oder Podcasts hoch. Diese können dann irgendwann gehört werden. Das erfordert natürlich eine enorme Menge an Selbstdisziplin und gutem Zeitmanagement.
Man sollte sich auf jeden Fall nicht selbst bestrafen, wenn man jetzt nicht alles geschafft hat, was man sich für den Tag vorgenommen hat. Also Selbstliebe ist auf jeden Fall wichtig, auch wenn man es nicht so kann. Kann man klein anfangen mit so kleinen Belohnungen wie sich ein Matcha-Latte holen oder sowas oder einen Tee trinken, den man gerne hat. Oder auch einfach sagen so, ich habe das zwar nicht geschafft, aber ich lese jetzt trotzdem 10 Seiten in meinem Buch, aber höre dann auf.
Besonders für Erstsemester, aber auch für viele andere fehlt jeglicher Bezug zum eigenen Studium. Denn ohne feste Uhrzeiten, an denen bestimmte Veranstaltungen stattfinden und wenig Interaktion mit anderen Studierenden und Dozierenden, ist die Motivation zum Lernen schnell weg. Hinzu tritt die Angst, die viele schon vor Corona kannten. Die Unsicherheit davor, was als nächstes kommt. Dieses Gefühl der Überforderung mit der eigenen Situation kennen viele Studierende. Denn Informationen über den Studienverlauf sind ein seltenes Gut an der Uni. Sie werden normalerweise zwischen zwei Veranstaltungen oder beim gemeinsamen Kaffeetrinken von Studentin zu Studentin weitergegeben. Mit der Online-Lehre fällt diese Form des Informationsaustauschs fast völlig weg. Gerade Erstsemester, die durch Corona noch nicht die Möglichkeit hatten, ein Netz aus Kontakten zu knüpfen, fühlen sich häufig alleingelassen. Und auch die Angst, das Falsche zu studieren, kommt in Gesprächen immer wieder zum Vorschein. Woher sollen Studierende auch wissen, ob ihnen die Motivation und das Interesse am eigenen Fach nur aufgrund der Online-Formate fehlen oder ob sie wirklich das Falsche studieren? Corona hat das Studium zum Einzelkampf gemacht, und zwar in jeder Hinsicht. Veranstaltungen werden alleine von zu Hause verfolgt, gleiches gilt für die Klausuren, und besonders fehlen die gemeinsamen Freiräume. Denn an einem normalen Unitag treffen Studierende sich in der Mensa, dem Café oder einfach auf dem Flur, um sich zu unterhalten und auszutauschen. So kann über den Tag hinweg immer wieder ein bisschen entspannt werden, bevor es dann mit der Uni weitergeht. Ohne diese Freiräume fühlen sich viele von ihrem Studium überwältigt. Für alle, denen es schwerfällt, selber mit der Situation klarzukommen, hält die Universität verschiedene Angebote bereit.
Ich weiß, dass es diese psychologische Beratung der Universität gibt. Da waren tatsächlich auch zwei Freunde von mir, aber ich selbst habe das sonst nicht in Anspruch genommen.
Die Uni Göttingen bietet nicht nur eine, sondern gleich zwei psychologische Anlaufstellen für Studierende. Die psychosoziale Beratung des Studentenwerks bietet persönliche Beratungsgespräche bei allen Problemen rund ums Studium. Die psychotherapeutische Ambulanz ist eine Spezialambulanz für junge Erwachsene und Teil des Universitätsklinikums Göttingen. Ihre Aufgabe liegt in der Diagnose und Ersthilfe bei psychischen Krisensituationen.
Tatsächlich ging es mir durch die Corona-Pandemie einfach noch schlechter. Und irgendwann mal habe ich mir so gedacht, ja, es reicht. Das war, glaube ich, letztes Jahr Weihnachten. Und habe dann erstmal versucht, bei der psychosozialen Beratung anzurufen. Aber die sind immer ein bisschen überfordert und hatten wirklich keinen Platz frei. Und dann habe ich irgendwie bei der psychotherapeutischen Ambulanz angerufen. Die haben mir sofort einen Termin gegeben.
Tatsächlich ist es schwer, bei der PBS einen Termin zu ergattern, denn die Beratungsgespräche der psychosozialen Beratung sind begehrt. Sowohl in Einzel- als auch in Gruppengesprächen können sich Studierende hier Hilfe bei Problemen im Studium holen. Besonders seit Beginn der Pandemie hat sich die Nachfrage erhöht. Das Angebot ergänzt sich hierbei gut mit dem der PAS, denn wenn aus Problemen im Studium psychische Krisensituationen werden, bietet diese Diagnosen und einen Leitfaden für weitere Behandlungsschritte, wie zum Beispiel eine Therapie. Hier werden immer wiederkehrende negative Verhaltensmuster erkannt und Veränderungsmöglichkeiten geboten, um Studierenden aus der Krise zu helfen.
Also ich finde, die PAS ist auf jeden Fall der nächste Schritt. Der erste Schritt wäre, glaube ich, erstmal eine Beratungsstelle, die ein bisschen niedrigschwelliger ist, wo man auch nicht so viel Angst hat, vorher dort anzurufen.
Und genau da setzt die neue Nightline Göttingen an. Seit diesem Semester bietet die Hochschulgruppe ein anonymes Sorgentelefon. Die Idee ist, für Studierende von Studierenden ein niederschwelliges Angebot zu schaffen. Das heißt, alle Anrufenden sind anonym und die Telefonate sollen vertraulich und vorurteilsfrei sein. Die freiwilligen studentischen Mitglieder der Nightline sind allerdings keine ausgebildeten SeelsorgerInnen und arbeiten auch nicht eng mit solchen zusammen. Das heißt, bei der Nightline handelt es sich auch wirklich nur um ein studentisches Sorgentelefon. Bei Prüfungsdruck, Stress mit den MitbewohnerInnen oder einfachem Redebedarf ist es die richtige Anlaufstelle. Bei tiefergehenden psychologischen Belastungen oder Problemen sollten Studierende sich in jedem Fall lieber an die anderen Angebote wenden. Aber der Reiz der Nightline soll eben auch gerade in ihrer Niederschwelligkeit liegen. Daneben bieten die Studienberatungen der Uni eine Anlaufstelle für Sachfragen, wobei Gespräche mit Studierenden ein klares Bild zeichnen. Die Studienberatung ist lange nicht so hilfreich, wie sie es sein könnte. Häufig bekommen Studierende lediglich einen Hinweis auf eine Informationswebsite, welche die meisten aber bereits kennen. Gefühle der Unsicherheit im Studium werden durch diese Sachberatung meist nicht gelindert.
Sicherlich gibt es auch pädagogische Konzepte, die man überdenken sollte hinsichtlich Leistungsdruck und Ähnlichem. Also ob es dann immer sinnvoll ist, Studierende gerade in gewissen Fakultäten immer nur die Situation auszusetzen, dass sie irgendwie besonders hohe Leistung erbringen müssen, an denen sie eigentlich nur scheitern können, und ihnen das immer wieder vorgehalten wird, das ist sicherlich nicht sinnvoll, was schon konzeptionell zum Teil darauf ausgerichtet ist, die Leute einfach zu brechen. Und sozusagen da würde ich auch eine Aufgabe der Universität sehen, darüber nachzudenken, wie sozusagen ihr eigenes Handeln sozusagen als Soziotop, Universität dazu führt, dass vielleicht sozusagen psychische Belastungen sich noch vertiefen und noch mehr zu sozusagen einer individuellen Krise werden.
Solche Erfahrungen haben bestimmt schon viele Studierende gemacht. Es ist die erste Vorlesungswoche im ersten Semester und sämtliche ProfessorInnen in den Einstiegsveranstaltungen lassen ihre Studierenden erstmal nach rechts und links schauen. Sie wollen zeigen, wer in ein paar Semestern nicht mehr dabei sein wird. In einigen Fakultäten könnte man das Schüren dieses ständigen, unterschwelligen Leistungsdrucks fast schon als Initiationsritual bezeichnen. Studierende, die solche Erfahrungen machen, können sich dann natürlich an die psychologischen Angebote der Uni wenden. Fraglich ist aber, ob die Uni nicht lieber präventiv verhindern sollte, dass Dozierende diesen Stress und Leistungsdruck bei ihren Studierenden forcieren. Denn mit einer respektvollen und unterstützenden Arbeitsatmosphäre hätte die Universität die Möglichkeit, positiven Einfluss auf institutionelle studienbezogene Stressfaktoren zu nehmen. Und an vielen Stellen geschieht dies auch bereits.
Ich muss auch sagen, sehr viele Dozierende, wenn man denen die Probleme schildert, sind wirklich auch sehr nett. Ich habe zum Beispiel auch einfach 2 Wochen Verlängerung für eine Hausarbeit bekommen, weil ich meinem Dozierenden dann einfach die Probleme, die ich in der Zeit hatte, geschildert habe und gesagt habe, ich schaffe das unmöglich, die Hausarbeit dann in der Zeit fertig zu bekommen. Und im Endeffekt hatte ich nur positive Rückmeldungen. Ich hatte davor immer so viel Angst und habe mich dann immer so ein bisschen versteckt, mir zu viel aufgeladen und deswegen auch oftmals nicht alles geschafft, was ich wollte.
Neben die private Dimension der eigenen mentalen Gesundheit und die der Universität als Rahmen des Studiums tritt auch noch eine gesellschaftliche Sphäre. Denn die Frage, wie Mitmenschen mit dem Thema mentale Gesundheit umgehen, spielt eine große Rolle für den eigenen Umgang.
Ich weiß nicht, ob das Problem in der Bekanntheit der Angebote oder sozusagen den vorhandenen Kapazitäten liegt oder ob das Problem nicht tiefergehend darin besteht, dass Leute Hemmung haben, solche Stellen einfach aufzusuchen, weil eben sowas wie psychische Belastung natürlich auch ein Stück weit immer noch, psychische Probleme ein Stück weit immer noch stigmatisiert sind gesellschaftlich.
Dieses gesellschaftliche Stigma wird zwar weniger, aber ist immer noch vorhanden. Und wenn nicht über seelische Gesundheit gesprochen wird, können auch Hemmungen, sich Hilfe zu suchen, nicht verringert werden. Die Diskrepanz in der Offenheit im Umgang mit dem Thema mentale Gesundheit ist auch in meinen Gesprächen groß. So fällt es einigen Studierenden leichter, über ihre eigenen Probleme offen zu reden und ihre Geschichte zu teilen. Anderen fällt es schon deutlich schwerer. Statt Schlagwörter wie Depression, Stress oder Emotionen zu benutzen, wird lieber um das Thema herumgeredet. Und auch über die eigene Situation zu reden, fällt schwer. Stattdessen wird lieber allgemein über die vermeintlichen Probleme mit Studierenden erzählt. So eine abstrakte statt persönliche Herangehensweise deutet doch noch auf einige Probleme im Umgang mit dem Thema mentale Gesundheit hin.
Man fragt zwar immer, wie es einem geht, aber ich finde vor allem in Alltagssituationen, wenn man sich nur für 1-2 Stunden trifft, ist es auch schwierig, dann wirklich die ernsthafteren Dinge anzusprechen, wenn man in einem öffentlichen Raum ist. Ja, also ich glaube generell relativ wenig. Es gibt auch Leute, die halt einfach offener damit umgehen. Ich glaube, in meinem Freundeskreis sind sehr viele Leute, die einfach generell nicht so offen damit umgehen. Dazu gehöre ich selbst auch. Deshalb schreibe ich auch Tagebuch, weil ich dann für mich selber sehe, was ich da jetzt eigentlich gefühlt habe und warum und wie ich damit umgehen kann. Das hilft mir immer.
Aber vielleicht würde es sich gerade lohnen, einen sicheren Raum zu schaffen, um mit seinen FreundInnen über Probleme zu reden. Es muss ja nicht gleich ein Befindlichkeitskreis sein. Sich an einem ruhigen Ort mit ein wenig Zeit zusammenzusetzen und einfach mal zu reden, wäre sicherlich einen Versuch wert und lässt sich auch mit 2G+ oder ähnlichem Corona-konform verwirklichen. Denn wenn Studierende untereinander offen über ihre mentale Gesundheit sprechen, können sie so auch die Haltung der Uni zu diesem Thema beeinflussen.
Ich denke schon, dass es wirklich hilfreich wäre, weil man dann auch merkt, dass man nicht alleine ist. dass es einfach auch andere gibt, die dieselben Probleme haben und dass man jetzt nicht so komisch oder unnormal ist.
Die Pandemie ist noch in vollem Gange und es können nur Prognosen über ihren Einfluss auf die mentale Gesundheit von Studierenden gemacht werden. Aber Indizien wie die deutlich gewachsene Nachfrage an den Angeboten der Universität weisen doch stark darauf hin, dass psychische Erkrankungen und mentale Belastungen für Studierende mehr geworden sind. Und auch meine Gespräche mit StudentInnen zeichnen ein ähnliches Bild. Die Corona-Pandemie hat das Leben und den Alltag vieler Studierender nachhaltig verändert. Die damit einhergehenden Gefühle und psychischen Probleme sollten weder unterschätzt noch unter den Tisch gekehrt werden. Der wichtigste Schritt dahin ist eine offene Kommunikation miteinander. Nicht nur, um sich selbst zu helfen, sondern auch, um gemeinsam an der Universität ein Klima des Unterstützens und offenen Austauschens zu schaffen.
Ja, Kiran, wie hat sich denn dein Alltag durch Corona verändert? Hast du vielleicht durch Corona, durch die freie Zeit, die man plötzlich hatte, durch Lockdown irgendwelche neuen Leidenschaften entdeckt, irgendwelche Hobbys?
Nö, ich kann ganz ehrlich sagen, eigentlich überhaupt nicht. Das Einzige, was sich geändert hat, ist, dass ich noch mehr PlayStation spiele und noch mehr Zeit auf Netflix verbringe. Das Einzige, was da vielleicht neu und nennenswert ist, ist, dass ich zu Weihnachten eine Gitarre geschenkt bekommen habe und ich mir auch für dieses Jahr den Vorsatz gefasst habe, das ein bisschen zu lernen. Und das ist ja eigentlich auch eine sehr gute Aktivität so während der Corona-Pandemie, weil abgesehen vielleicht von Internetvideos oder privaten Gitarrenstunden ist das ja so eine Sache, die man auch ganz allein machen kann. Aber wie sehr ich das durchziehe, sei mal dahingestellt. Und da ich meine Konsequenz kenne, bin ich da eher pessimistisch. Wie sieht's denn mit dir aus? Hast du vielleicht irgendein neues Hobby gefunden, das du im Gegensatz zu mir in den meisten Fällen auch konsequent durchziehst?
Also bei mir war auf jeden Fall auch oben auf der Liste, ein neues Instrument zu lernen. Ich habe tatsächlich auch mal über Gitarre nachgedacht, aber bin noch nicht so weit wie du, dass ich es wirklich in Angriff genommen habe. Ich habe mit Stricken zwischendurch mal angefangen. Ich habe es mit einem Schal probiert, habe ihn ungefähr 5, 6, 7 Mal wieder aufgeribbelt und neu angefangen, weil ich nicht zufrieden war. Aber der Versuch, der zählt.
Ich finde, Stricken ist eigentlich eine sehr schöne Idee. Ich meine, man hat eine Beschäftigung, das kann man auch in aller Ruhe machen, auch so beim Fernsehen gucken. Und letzten Endes hat man, zumindest wenn man es schafft, auch ein Ergebnis, auf das man stolz sein kann. Gegebenenfalls vielleicht ein Geburtstags- oder Weihnachtsgeschenk. Aber ich glaube, mir würde dafür ein bisschen die Feinmotorik fehlen.
Ja, musst du mal ausprobieren. Vielleicht wird es ja doch was.
Gibt es denn irgendein Instrument, das du gelernt hast oder das du vielleicht generell kannst?
Ja, ich spiele Geige. Das ist natürlich mit Orchesterproben und so weiter im Moment auch nicht so leicht. Allgemein, die Kultur, die liegt ja schon wieder ziemlich brach. Aber Basti war bei einem Theaterstück vor einer Zeit im Staatstheater Hannover und hat sich das Stück Klimatrilogie von Thomas Köck angeguckt, hat dazu einen Beitrag für euch gemacht.
Die Welt ist auserzählt. Menschen, die immer wieder an neuen und alten Orten ausgebeutet werden, schon mal was drüber gelesen. Die deutsche Familie in den 80ern, langweilig. Wenigstens JournalistInnen sollten berichten, aber die sind zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Von all dem berichtet dann aber doch noch einmal Thomas Köcks Klimatrilogie. Marie Büß inszeniert alle drei Stücke an einem Abend. Zum Anfang fährt im Staatstheater Hannover ein riesiger schwarzer Ballon von oben ins Bühnenbild. Die Zeit auf der Bühne entsteht mit dem Urknall. Milliarden Jahre später nimmt die Geschichte ihren Lauf. Im Amazonas berauben Kolonialisten die indigene Bevölkerung. Der Architekt Felix Nachtigall soll in der neuen Welt eine Oper bauen, doch weigert sich. Der Konflikt eskaliert, Gummigeschosse kommen zum Einsatz, über die Bühne fliegen Yogabälle. In der nächsten Szene faselt der deutsche Vater etwas von Freiheit, bevor er an Demenz erkrankt und in seinem Kopf gefangen ist. Er stirbt alleine. In das Gefängnis, in dem der Vater starb, tritt eine Kriegsreporterin. Sie sitzt in einem Hotel fest, zusammen mit lauter Journalisten, die den Verstand verloren haben. Das Hotel gerät unter Beschuss und dann ist auch schon Pause. Sekt, Wein, Bier in der Lobby des Theaters. Nach der Pause wird das Ende dieser Bühnenwelt eingeläutet. Die Welt erhitzt sich, ein Vater hat Verbrennungen dritten Grades und ein ICE beschleunigt unkontrollierbar. In all diesem Chaos probieren zwei chinesische GastarbeiterInnen in Europa Fuß zu fassen. Die Bühne ist in diesem zweiten Teil leer und steril. Köcks Text steht während der gesamten 3 Stunden Spielzeit im Vordergrund. Und weil er so prima Poetisches wie Politisches verbindet, ist das gut. Diesem Wortbombardement auf das Publikum setzt die Regisseurin ein Bühnenbild entgegen, was minimalistisch modern und gleichzeitig Kunstinstallation ist. Performances und Tänze, die auch TikTok entspringen könnten, verbinden die verschiedenen Geschichten. Der Gesang dazu ließ mich schmunzeln oder als tieftraurigen Beobachter im Theaterstuhl versinken. In der schnellsten Phase des Stückes, der ICE-Fahrt, kommt das Stück alt daher. Der Schaffner spricht zum Publikum wie ein durchschnittlicher Comedian. Seine einzige unoriginelle Pointe: die Bahn hat Verspätung. Verspätete Pointen hin oder her, ist auch egal und habe ich auch schon fast vergessen, denn die Klimatrilogie nimmt das Publikum mit auf eine rasante Reise durch Erinnerungen an Europa. In der Inszenierung von Büß wird aus Wörtern, Tanzperformances und Musik ein Flow, der Zukunft, Gegenwart und Vergangenheit mixt. Die Geschichte, die aus diesem Flow entsteht, beweist eines: die Welt ist nicht auserzählt.
Wie unser Kollege Basti gerade bereits gesagt hat, ist die Welt noch nicht auserzählt. Aus diesem Grund werde ich euch etwas erzählen über die nächsten Kulturangebote in Göttingen. Unter anderem findet demnächst im Deutschen Theater die Uraufführung des Stücks »Der tätowierte Mann« statt. Ebenso tritt demnächst auch wieder das Göttinger Symphonieorchester in der Lockhalle auf. Falls ihr mehr über kommende Veranstaltungen in Göttingen erfahren wollt, beziehungsweise auch zu den genannten Themen genauere Infos haben möchtet, dann schaut euch mal, doch mal den Infopost auf unserer Instagram-Seite an.
Ja, eben haben wir ja schon was übers Theater gehört und sind im Hannoverschen Staatstheater gewesen. Jetzt geht's in die andere Richtung, ins Fernsehen nämlich. Und zwar ins Fernsehen des letzten Jahres zu Dinner for One. Wir hören einen Beitrag von Lisa Jelting über die absolute Kultsendung an Silvester.
Auch in diesem Jahr wird bei den meisten Silvester wohl etwas anders ablaufen, als wir es gewohnt sind. Aber eine Konstante wird es wiedergeben am 31. Dezember. Denn man wird auf so ziemlich jedem regionalen Programm oder wie es auch gesagt wird, dritten Programm, sowie bei der ARD die Möglichkeit haben, Dinner for One zu sehen. Für viele gehört das zu einem immer beständigen Ritual. Aber was hat es eigentlich mit dem Kurzfilm auf sich? Zunächst mal, die meisten werden von euch den Sketch vielleicht kennen, aber trotzdem mal eine Kurzbeschreibung. Im Kern geht es darum, dass Butler James mit seiner Chefin Miss Sophie ihren Geburtstag feiert. Da alle Freunde der 90-Jährigen bereits verstorben sind, übernimmt Butler James ihre Rolle. Dies hat zur Folge, dass er auch für jeden Gast einen mittrinkt, sodass er von Runde zu Runde angetrunkener wird. Der Film besteht insgesamt aus mehreren Running Gags. Der bekannteste ist wohl das Stolpern über den Kopf des Tigerfells, der natürlich von Glas zu Glas schlimmer wird. Zum ersten Mal lief der Sketch im Jahr 1961 beim Norddeutschen Rundfunk und war Teil der Sendung »Lassen Sie sich unterhalten«. Gespielt wurde der Sketch vom englischen Komiker Freddie Frinton und May Warden. Doch der Ursprung des Sketches ist vermutlich viel älter. In den 20er Jahren soll ihn Laurie Whealy geschrieben haben. Laut Frinton habe er ihn ab 1945 dann in Theatern aufgeführt. Zwischendurch lief es dann immer wieder mal im deutschen Fernsehen. Seit dem 31. Dezember 1972 läuft er dann jedes Jahr im NDR am Silvestertag. Auch in anderen Regionalprogrammen läuft er mittlerweile mehrfach. Dies führte dazu, dass auch Rekorde durch die Sendung gebrochen wurden. 2004 sahen beispielsweise 15,6 Millionen aller Deutschen den Klassiker. Aber nicht nur in Deutschland, auch in anderen Ländern wird der Sketch gezeigt. So wird er in Norwegen immer am 23. Dezember ausgestrahlt und in Dänemark seit 1980 am 31. Dezember. Sogar in Australien verfolgen Leute das alljährliche Spektakel. In Deutschland wird der Sketch auch gerne mal mit regionalen Dialekten oder anders gecovert. So gibt es in der hessischen Version Äppelwoi, also Apfelwein, oder das Ganze wird mit dem plattdeutschen Dialekt gepaart. Beim Kika wurde die Szenerie auf Bernd das Brot umgedichtet und Dinner vor Brot getauft. Was aber die meisten überraschen dürfte, dass der Sketch in seinem Geburtsland Großbritannien wenig bekannt ist. Also dann, bis zum 31. Dezember, wenn Mr. Pomeroy, Sir Toby, Mr. Winterbottom, Admiral von Schneider sowie Miss Sophie und Butler James uns in altgewohnter Manier im linearen Fernsehen begrüßen und es wieder Skull heißt.
Kiran, ich war ja ganz entsetzt, als ich in der Sendung vor Silvester hören musste, dass du Dinner for One gar nicht kanntest. Hast du es denn jetzt endlich mal so richtig echt an Weihnachten? Hast du es denn jetzt mal so richtig echt an Silvester geschaut?
Also ich bin erfüllt von Scham, aber ich muss ganz ehrlich zugeben, dass ich diese Silvester leider noch nicht nachgeholt habe. Aber aufgrund meines unverbesserlichen Optimismus kann ich sagen, es gibt ja immer einen Silvester danach.
Ja, den Optimismus, den finde ich auch gut. Jetzt hören wir zum Schluss noch einmal in die Nachrichten.
Die Nachrichten. Die 7-Tage-Inzidenz steigt weiter stetig an. Sonntag hatte sie mit 517 Infizierten pro 100.000 Einwohnern pro Woche erstmalig über 500 gelegen. Eine Woche zuvor lag sie bei gerade mal 362. Als Grund für den explosionsartigen Anstieg sehen Wissenschaftler, vor allem bei der Ausbreitung der stark ansteckenden Omikron-Variante, die besonders im Norden Deutschlands für hohe Inzidenzen sorgt. So ist Bremen mit einer Inzidenz von über 1400 das am meisten betroffene Bundesland. Insgesamt werden in Deutschland momentan über 50.000 Neuinfizierte pro Tag registriert. Und laut RKI könnte sich diese Zahl demnächst noch verdoppeln. In Göttingen liegt die 7-Tage-Inzidenz bei momentan 272. Bei der Weihnachtsspende 2021 sind bislang 15.000 Euro gesammelt worden. Dies gab die Pressestelle der Uni Göttingen am letzten Mittwoch bekannt. Ab Dezember hatten diverse Fachbereiche und Fakultäten zu Spenden aufgerufen. Mit dem Geld gefördert werden verschiedene uni-interne Projekte, wie zum Beispiel Notfallfonds für Studierende oder Stipendien. Besonders bei dem Projekt ist, dass die Spender selber bestimmen können, in welches Projekt ihr Geld fließen soll. Falls ihr auch spenden wollt, ist dies noch bis Mitte Februar möglich. Weitere Informationen findet ihr unter www.alumni-göttingen.de/spenden/Weihnachtsspende-2021. Zum ersten Mal gibt es einen Querbeauftragten der Bundesregierung. Den Posten des Beauftragten sexueller und geschlechtlicher Vielfalt wird der grüne Politiker Sven Lehmann übernehmen. Als erste Ziele nennt er die Abschaffung des 40 Jahre alten transsexuellen Gesetzes oder eine bessere rechtliche Stellung von lesbischen Paaren. Deutschland solle Vorreiter im Kampf gegen Diskriminierung werden, so Lehmann gegenüber der ARD. Abgelehnt wird das Amt von Seiten der AfD, die es als Angriff auf die traditionelle Familie beschreibt. Lehmann betont jedoch, dass niemandem etwas weggenommen würde, sondern lediglich vielen weiteren Familien rechtliche Sicherheit gegeben würde.
Das waren die Nachrichten. Und zuletzt sei noch einmal darauf verwiesen, falls euch der Podcast gefallen hat, findet ihr die übrigen natürlich auch hier alle auf Spotify. Falls ihr Interesse habt, mitzumachen oder mehr über uns erfahren möchtet, dann besucht uns doch mal auf Instagram oder schreibt uns eine Mail. Auf Instagram findet ihr uns unter, sagt man, @gehört oder untergehört?
Ist egal.
Auf Instagram findet ihr uns unter unserem Namen gehört mit OE geschrieben. Und falls ihr uns kontaktieren wollt, dann schreibt doch an die E-Mail-Adresse gehört@gmx.de. Hier auch wieder mit OE, OE geschrieben.
Ja, das war schon mit dem Podcast. Unsere nächste Sendung findet am 2. Februar statt und der Podcast wie immer am Donnerstag danach. Danke, Kiran, dass du dabei warst und ich freue mich aufs nächste Mal. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.